Meine Erfahrung im Leben im Allgemeinen, aber auch im Arbeitsleben ist, immer fragen. Ich habe noch niemals, nicht einmal unhöfliches oder negatives Feedback bekommen.
Ja. Man liest es auch auf Reddit oder so immer wieder, reicht nicht ein Staatsexamen?
Beides Examen, da wusste ich schon, das möchte ich nicht. Ich wusste auch schon, ich will keinen regulierten Beruf. Insofern, man kann das auch machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode IMR und Bucerius Update from Campus to Career, Episode 4, wie immer mit mir, Marc Orndorff und
Sven Störmann. Freue mich, dass es weitergeht.
Ich auch. Und das ist einfach cool, was wir hier machen, weil so viele nette Kommentare uns erreicht haben, nach der letzten Folge auch wieder. Und vielen Dank dafür. Also schreibt uns gerne, das motiviert uns megamäßig und hilft uns auch so ein bisschen bei der Stange zu bleiben sozusagen, weil wir das hier alles on top machen zu dem, was sonst so ansteht. Und das Gute ist, das, was sonst so ansteht, spielt natürlich auch immer hier so ein bisschen mit rein und liefert uns auch so ein bisschen Input für die Folgen. Und da haben wir heute wieder eine ganze Menge spannende Sachen, Sven. Worum wird's gehen?
Genau so ist das. Wir haben ja gesagt, alles außer Core Jura. Und da haben wir heute eine etwas breitere Mischung als beim letzten Mal. Da hatten wir einen dollen AI-Fokus. Einen so dollen AI-Fokus, dass wir den Legal Engineer als Berufsbild verschieben mussten. Mit dem starten wir heute, damit der auch nicht zu kurz kommt. Dann geht es weiter mit einem Ausbildungsthema. Und zwar ist das Gutachten F zum Deutschen Juristentag erschienen. Das ist dasjenige, wo es um die Ausbildung geht, das Professor Dr. Julian Krüper geschrieben hat. Das schauen wir auf jeden Fall an und gucken, was da Spannendes drinsteht. Dann gibt es kurzes Heads-up zum integrierten Bachelor. Und zu guter Letzt, nicht zu guter Letzt, dann machen wir als nächstes vielmehr eine neue Folge IMR mit Eva-Maria Balser. Ein bisschen zu AI-Slop in der Justiz. Ich erzähle ein bisschen von unserem Descript-Test an der Fernuni in Hagen und dann war es das aber. Also wieder ein bisschen mehr Programm als letztes Mal, dafür nicht so ein richtiger Deep Dive. Ich hoffe, wir kriegen es genauso gut hin. Letztes Mal hat es wirklich Spaß gemacht, fand ich.
Fand ich auch.
Und genau, wie Marc schon sagte, wenn ihr Feedback habt, Änderungswünsche oder Themen, die wir mal besprechen sollen, die nehmen wir sehr, sehr gerne.
Starten wir mit dem Legal Engineer. Wir haben uns hier so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, wir müssen das übrigens auch mal, Memo an uns selbst, mit den ganzen klassischen Rollen machen, so, die es so gibt, also auch außerhalb der Kanzleiwelt natürlich, da ein bisschen was zu so typischen Berufsbildern sagen, aber eigentlich wollte ich sagen, zur Aufgabe gemacht, die ganzen neuen, modernen Berufsbilder vorzustellen. Und da ist der Legal Engineer ja eins.
Eins der älteren, ne?
Genau, eins der älteren, muss man mittlerweile schon in 2026 sagen. Ich glaube, der Legal Engineer kam so 2015-ish auf, so mit dieser Legal Tech-Welle.
Ja.
Wie hast du den so wahrgenommen und mitbekommen, diesen Beruf?
Ich kann mich daran erinnern, dass mein damaliger Kollege Dirk Hartung, der jetzt einer meiner Mitgründer bei Descript ist und Professor in Singapur, ich glaube 2014 für jemanden, den du auch gut kennst, nämlich für Harry Wolf Wenzler, ich weiß nicht mehr zu welcher Legal Tech Messe, in die USA flog und der kam wieder und brachte eine ganze Menge mit, wo hinterher auch viel draus geworden ist, unter anderem eben dieses Berufsbild, was mir dann völlig neu war und in Deutschland, glaube ich, auch nicht so richtig angekommen.
Mhm.
Aber seitdem, finde ich, ist er da. Ich hatte das Gefühl, es gab dann so einen Hype, wie das immer so ist, eine Reihe Glücksritter, die sich so bezeichneten. Und jetzt ist in letzter Zeit, würde ich sagen, ein bisschen ausdifferenzierter geworden und deswegen vielleicht, ja, ich weiß nicht, aber das wirst du bestimmt gleich erzählen, ein bisschen in Vergessenheit geraten, will ich nicht sagen, aber nicht mehr so ganz so präsent vielleicht.
Ah, das finde ich eine interessante Beobachtung. Also ich bin bei dir, wir hatten so diese Phase, wo es so hieß, Law is Code und wir brauchen jetzt Techies und deswegen Legal Engineers und die können vielleicht auch ein bisschen programmieren und so. Dann kam die ganze Masseverfahrenphase, wo man die dann auch brauchte, um so Automatisierungen zu bauen, die nicht nur mit einem Tool gingen, sondern wo man vielleicht wirklich auch ein bisschen Code brauchte. Dann wurde es wirklich stiller, würde ich auch sagen. Und jetzt, zumindest wenn ich Juve lese, nehme ich den Begriff wieder häufiger wahr, weil ich glaube, es gibt so einen allgemeinen Trend, und da wird dann nicht so fein unterschieden zwischen Legal Engineer und AI Engineer und so. Aber es gibt so einen allgemeinen Trend, jetzt diese ganzen Legal Tech Jobs wieder ein bisschen mehr aufs Radar zu heben und vielleicht auch zu sagen, wenn sich Geschäftsmodelle ändern, wofür braucht man dann eigentlich noch ein zweites Staatsexamen und ist nicht der Legal Engineer dann das, was man machen kann?
Ja, kommen wir gleich auch nochmal zu, bei dem DAT-Gutachten. Aber ja, okay, die sozusagen Die Beobachtung würde ich auch teilen. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es genau zu diesem Berufsbild geführt hat, aber es vielleicht auch ein bisschen befeuert durch sozusagen Vibe-Coding oder davor ja. dann eben No-Code-Plattformen und alles, was damit verbunden ist. Ne? Dann wird es vielleicht ein bisschen zugänglicher, auch ohne, dass man Mega. Jetzt, sag ich mal, in aller Tiefe Python lernen musste oder so etwas.
Genau, weil heute ist das mit dem Programmieren halt zwar gut, aber nicht mehr unbedingt verpflichtend, je nach Zuschnitt. Natürlich versteht auch Team A wiederum was ganz anderes unter einem Legal Engineer als Team B. Also es ist jetzt schwer, so pauschal über diesen Job zu reden, aber im Prinzip ist so das typische Bild jemand, der erstes Examen gemacht hat, von der juristischen Seite kommt, vielleicht sogar noch ein bisschen Computer Science studiert hat. Ganz selten gibt es auch mal jemanden, der zuerst Computer Science studiert hat und dann sogar Jura. Aber in den häufigsten Fällen haben die Menschen eigentlich nur Jura studiert und interessieren sich einfach so für Technologie und Recht. Und arbeiten dann in so Rollen, die sehr prozessorientiert, manchmal auch produktorientiert sind. Früher dann mit so No-Code-Tools, wo man so schöne Workflows hat, wo man dann Variablen einträgt.
Aber ich
so
ein bisschen war ein Neota Logic Power-User, kann ich dir sagen. Da kann ich mich noch an eine ganze Reihe Hackathons erinnern. So 2017, 18 rum, ja. War das irgendwie eine echt einfache Möglichkeit, schon ganz schön viel zu bewegen. Auch so Pro-Bono-Sachen. Ja, ja. Und in den Kanzleien würdest du sagen, sind es tatsächlich Menschen mit Examen oder nehmen die einen spezifischen Bachelor zum Beispiel in der Richtung studiert haben, auch schon zu?
Das lese ich immer wieder, aber das ist jetzt sehr anekdotische Evidenz, also gerne in die Kommis und so, falls es bei euch anders ist. Ich nehme diese Rollen noch nicht so sehr in der Kanzlei direkt wahr, aber allgemeine Marktmeinung ist, glaube ich, dass man eigentlich auch gar kein Staatsexamen dafür braucht und ein Bachelor natürlich auch ausreichen würde. Ja. Wo ich die sehr wahrnehme, ist so in den Versicherungen, hier und da auch in Inhouse-Rechtsabteilungen und sowas. Da gibt es diese Wirtschaftsjuristen noch einen Tacken häufiger und dann auch in der Ausprägung als Legal Engineer.
Kann ich vielleicht kurz einstreuen. Wir haben nämlich, deswegen fragte ich speziell nach Kanzleien, denn die haben wir ignoriert. Wir haben im Dezember eine Umfrage gemacht in sozusagen allen nicht regulierten Berufen, weil wir an der Butzers Law School überlegen oder schon entschieden haben, damals überlegten, einen Bachelor sozusagen parallel zum Staatsexamenstrack einzuführen, der dann digitale Märkte oder so ungefähr heißt und eben all diese Fähigkeiten dabei haben soll. Und da war das die Rückmeldung wirklich krass. Also hätte ich nicht gedacht, wie egal den Leuten ein Examen ist, wenn man in einem internationalen Konzern ja. arbeitet oder weiß ich nicht, selbst wenn man ein Anbieter von alternativer Streitbeilegung ist, irgendeine Arbitration-Organisation oder so. Aber in der deutschen Kanzleiwelt würdest du sagen, jedenfalls in deinem Umfeld noch nicht so gut sichtbar, aber vielleicht braucht das auch einfach einen Moment länger.
Ja, vielleicht braucht das ein bisschen. Was ich jetzt sage, braucht vielleicht auch ein bisschen, um sich zu verändern. Weil ich werde ganz häufig gefragt, glaubst du, ich sollte es machen? Und man liest es auch auf Reddit oder so immer wieder, reicht nicht ein Staatsexamen und so weiter. Aus persönlicher Sicht, weil das in meiner Karriere so war und aber auch, weil ich immer wieder Menschen gesehen habe, denen es so ähnlich ging. Ich glaube, man hat einen sehr, sehr guten Berufseinstieg mit diesem einen Examen oder einem Wirtschaftsjura. Oder einen Abschluss eben, ne? Als Wirtschaftsjurist mit einem Bachelor oder vielleicht sogar dann ja noch einen Master, geht ja theoretisch auch. Genau. Ich glaube aber gerade, wenn man der Jurist mit einem Staatsexamen ist, sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man es nicht noch irgendwo in sich hat, das zweite Examen zu machen. Weil hinten raus, so ab 32, ab 35, ich schon ein paar Mal einfach mitbekommen habe, dass Leute nur wegen der formellen Qualifikation befördert wurden gegenüber jemandem, der sie nicht hatte. Und das ist total schade, das ist auch ungerecht. Aber es ist halt dann leider so gewesen. Ich hoffe, dass es in der Zukunft anders wird, dass mehr der Inhalt zählt und mehr die gute Arbeit, die man gemacht hat und dass dann mehr on the merit sozusagen entschieden wird. Aber das ist immer so mein Argument, wenn ich gefragt werde, soll ich noch zweites Examen machen, dann würde ich sagen, ja. Das Gute ist, diese Frage stellt sich bei jemandem, der Bachelor-Master gemacht hat, ja dann überhaupt nicht. Der ist ja erstmal einfach durch und hat dann vielleicht sogar, könnte man das Argument umdrehen, auch nicht diesen Malus, dass man nie zweites Examen gemacht hat, weil man hat sich ja ganz bewusst spezifisch in diese Richtung entschieden und auch ausbilden lassen und geht dann einfach wie jeder andere Mensch mit Bachelor-Master durchs Leben. Aber da gibt es so eine gewisse Zwischennote oder ähnliches, wenn man mit so einem Staatsexamen durch die Welt läuft, die nehme ich schon wahr, obwohl ich da selber überhaupt nicht in diese Richtung denke oder irgendwie unterwegs bin.
Ja, pass auf, dann sage ich die andere Perspektive, denn ich bin einer von diesen Menschen.
Mhm. Stimmt. Ja.
Und also insofern ja. siehst du, also ja. jedenfalls deine letzte Behauptung ist völlig richtig. Ich habe mich noch nie herabgesetzt gefühlt hier von dir. aber du hast recht, gerade am Anfang habe ich das auch häufiger gehört, gerade von Menschen in regulierten Berufen, dass man mhm. das doch vorsichtiger machen soll. Und bei mir war das so ein bisschen getrieben von Kind, Dis und Zweites und voll arbeiten. Das war irgendwie ein bisschen viel. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, Klausuren in Jura und Examen fand ich noch nie so cool.
Ja.
Dann ist es das, was wegfällt. Ich hätte gerne Ref gemacht, muss ich sagen, einfach um viele Berufe anzugucken. Aber bei das Examen, da wusste ich schon, das möchte ich nicht. Ich wusste auch schon, ich will keinen regulierten Beruf. Insofern, man kann das auch machen. Ich würde sagen, es sollte gut überlegt sein. Und man muss sich, glaube ich, ja, es sollte gut überlegt sein. So viel können wir, glaube ich, sagen. Ich habe noch nie erlebt, dass das irgendwie ein Nachteil für mich war.
Mhm, gut.
Und ich meine, jetzt arbeite ich an einer Hochschule und beschäftige mich damit, wie wir in Zukunft junge Menschen in Jura ausbilden. Also auch das war irgendwie nicht schädlich. Und für mich war das irgendwie so eine Prinzipfrage. Ich habe mir halt gedacht, wer mich nicht einstellt, weil mir eine formelle Qualifikation fehlt, bei ja. dem will ich auch nicht arbeiten.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen naiv. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern dazu raten würde, das so zu machen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, in meinem anekdotischen Fall ist es gut gegangen. Ich habe das Gefühl, es wird akzeptierter mit der Zeit.
Würde ich auch sagen.
Aber sozusagen da würde ich dir sozusagen auf der zweiten Ebene auch noch recht geben und sagen, am besten weiß man das schon vorher.
Mhm.
Denn dann sowas studieren, was wir jetzt gerade entwickeln, was es andernorts auch schon gibt, scheint mir viel, viel sinnvoller, weil man die Zeit, die man da gewinnt, dann nutzen kann, um wirklich nützliche Dinge zu lernen. Ob das so ein Law and Society, Law and Data Science, wie auch immer, Major-Minor-Programm ist. Da gibt es ja wirklich viel Angebot.
Ja.
Wenn man da schon absehen kann, ich will nicht in einen regulierten Beruf, würde ich sagen, dann lieber gleich all in und sich das mal anschauen. Aber auch für die Spätberufenen sozusagen, nehmt uns als Beispiel, das kann in beide Richtungen ja. gut gehen.
Wir sind gleich alt.
Ja, ungefähr. Ne? Ja.
Ich glaube, ich bin ein Jahr älter, aber ja. Pi mal Daumen. Ja.
Ja, 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 merkt ja. man nicht.
Nee, bei 52 spielt das keine Rolle mehr.
Ja, genau.
Vielleicht aber noch als einen Punkt, noch ein Argument für den Legal ja. Engineer, beziehungsweise kein zweites Examen. Ja. Der hat da gar nichts mit zu tun. Das ist was ich ganz spät erst verstanden habe. Ich habe mich erst 2 Jahre nach dem zweiten Examen um meine Finanzen so richtig gekümmert. Ich habe immer gearbeitet während des Studiums mhm. und habe aber auch so ein bisschen gedacht, komm, wenn du jetzt 200 Euro sparst und die irgendwie anlegst, was soll das verändern? Nachher verdient man doch dann richtig Geld und dann hast du die 200 Euro schnell wieder drin. Und ich habe mich geärgert, dass ich, als ich das irgendwie kapiert hatte, wie so Zinseszinseffekte funktionieren,
ja.
nicht mit 20 gesagt habe, komm, und wenn es vielleicht 30 oder 50 Euro sind, die du jeden Monat zur Seite legen kannst von deinem Jobben, dass ich das nicht gemacht habe. Und das ist natürlich ein cooler Effekt. Und dadurch verändert man schon noch seine individuelle Lebensplanung, gerade wenn dann eben auch Kinder kommen etc. Wenn man einfach 2,5, 3 Jahre mit ein bisschen Wartezeit, vielleicht sogar 3,5, 4 Jahre früher anfängt, richtig mal Geld zu verdienen. Weil diese Jobs sind natürlich schon deutlich besser bezahlt als das Referendariat.
Das ist
halt
ja
so
absurd.
Alles auch.
Ja.
Ja. Und ich glaube, wenn man das so hinten raus auch nochmal denkt und man auch vielleicht sowas aufbauen möchte oder so oder man ein Unternehmen gründen möchte, dann kommt man da einfach viel, viel schneller hin, wenn man kein zweites macht. Das wäre nochmal ein Argument, so ein bisschen außerhalb der Bubble, mhm. um zu sagen, ja gut, da komme ich aber dann halt einfach auch an meine Ziele im Leben.
Ja, genau. Ne? So ein bisschen die Frage, wie sich das sozusagen auf die lange Sicht verhält.
Ja.
Aber man muss natürlich sagen, jedes Jahr später, dass man zu arbeiten beginnt, kostet einen im Prinzip das letzte Einkommensjahr.
Ja. Stimmt.
Es ist also eigentlich eine relativ teure Entscheidung, sogar die sich sicher trotzdem lohnen kann. Gerade in unserer Branche gibt es ja auch echt lukrative Jobs. Aber interessanter Gedanke, ja, den hatte ich, also ich habe auch so sehr davon geprägt gelebt, dass es halt am Ende noch irgendwie gerade reichen musste. Und manchmal gab es auch eine Woche Nudeln mit Pesto so. Aber hat auch nicht geschadet im Ergebnis.
Nee, das stimmt.
Okay, also der Legal Engineer, der ist im Kommen, aber wir halten mal fest, notfalls auch Spätberufen, am besten schon vorher wissen, was man will, dann ist es noch ein bisschen klarer.
Ja, und inhaltlich vielleicht nochmal so als Summary, weil wir jetzt viel so um die Randgegebenheiten gesprochen haben.
Ich wollte fragen, ja.
Der kümmert sich darum, dass zum Beispiel bei Produkten oder Workflows, die gebaut werden, wo man auch ein bisschen AI reinfließt, dass das funktioniert. Also sagen wir mal, am Anfang kommen 20 Verträge rein, hinten soll eine Auswertung rauskommen und da ist noch ein bisschen was Komplexes in der Mitte, da müssen vielleicht mehrere Tools kombiniert werden, Datenbanken angezapft werden und so weiter. Der baut dann so einen Workflow und ist dafür verantwortlich, dass sowas funktioniert, zum Beispiel. Aber das gibt es in sehr unterschiedlichen Ausbildungen. Das muss man sich dann vielleicht auch einfach mal hands-on in einem Praktikum einfach auch anschauen.
Ich glaube, da sind die meisten Kanzleien wahrscheinlich auch und Unternehmen wahrscheinlich auch relativ offen, wenn man eine Praktikumsstelle genau in dem Bereich sucht. Ja. Oder ich könnte mir vorstellen, da ist wahrscheinlich auch nicht so doll überrannt wie jetzt in den anderen Bereichen.
Würde ich auch so sehen, ja.
Und vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen Takeaway ist ja immer nicht schlecht. Jetzt klingt es ein bisschen altklug, aber ich habe so einen Gedanken, den ich eigentlich allen Studis immer erzähle, wenn sie so, wie kann ich denn reinschnuppern oder was rausfinden. Meine Erfahrung im Leben im Allgemeinen, aber auch im Arbeitsleben ist, immer fragen. Mir geht das so, wenn mich jemand fragt, dann antworte ich immer, weil ich freue mich, dass jemand fragt. Mhm. Und andersrum ist mir das noch nie passiert, dass ich jemanden, der älter war oder der was konnte, was ich lernen wollte oder was wusste, was ich wissen wollte, dass ich da nachgefragt habe, angerufen habe oder angesprochen habe bei einer Veranstaltung oder so. Mhm. Ich habe noch niemals, nicht einmal unhöfliches oder negatives Feedback bekommen. Ja. Alle Leute, die haben alle wahnsinnig viel zu tun. Und also ich habe jetzt auch noch nie Angela Merkel angesprochen, die damals Bundeskanzlerin war oder so. Aber selbst so High-Ranking-Menschen in Unternehmen oder so, was weiß ich. Ich habe mal den General Counsel damals von Covestro einfach angequatscht, weil mich hatte was interessiert, was Covestro gemacht hat. Mhm. Bei einem Event und der hat dann einfach irgendwie gesagt, ja, ist klar, dann bleibe ich eine Viertelstunde länger. Mhm. Und dann hat er mir das erzählt. Insofern, wenn man sich für was interessiert oder so, einfach fragen. Also es kann wirklich nichts Schlimmes passieren. Man trainiert das ist auch ein guter Skill, einfach Leute anzusprechen. Traut euch, mir ist das noch nie passiert, dass was Negatives rauskam. Und ich glaube, uns beiden geht es so, wenn uns irgendwie Studis ansprechen,
ja.
Dann ist es oft so, dass man sich denkt, habe ich jetzt ja schon ein bisschen häufiger erzählt und deswegen machen wir auch diesen Podcast, damit ein paar häufige Fragen so beantwortet werden. Aber ja. Kurzer Einschub, altkluge Lektion fürs Leben. Immer fragen.
Aber dann schiebe ich noch nach, auch wenn wir ein bisschen off-topic kommen und dann gehen wir zum nächsten Thema, DAT-Gutachten. Wenn meine Frau mich fragt, wie war die Veranstaltung oder wie war der Empfang oder wie war die Person, dann und ich fand es nicht gut, kam ja schon mal vor, dann sage ich ganz oft, die hatten wieder keine Fragen. Und es ist, wenn ich eine Vorlesung gebe, so, wenn die Leute sich einfach nur berieseln lassen, wenn ich jemand Neues kennenlerne und eigentlich das ist ein nettes Setup und ich frage und bin interessiert und da kommt aber kein Interesse oder da kommt keine Rückfrage oder irgendwas. Wenn Menschen keine Fragen haben, ist es meistens sogar für mich weniger spannend. Also ich würde das nochmal unterstreichen, was du sagst. Ja. So entsteht halt auch Diskurs, so entsteht Austausch und es macht dann meistens auch einfach beiden Seiten Spaß.
Und man lernt vielleicht sogar auch selber noch was.
Ja, klar.
Also,
ja.
Es gibt ja auch richtig gute Fragen.
Ja. DAT-Gutachten, Juristenausbildung der Zukunft.
Ja.
Da frage ich
oder
erst mich.
Oder erstmal der Gegenwart.
Jetzt hast du mir meine Eselsbrücke fast kaputt gemacht. Ich setze nochmal an. Da frage ich mich, was ist der Status quo und wo müssten wir laut Gutachten eigentlich hin?
Ja, also ich werde jetzt nicht. Da müsst ihr selber durch. Ich werde nicht die 100 Seiten jetzt hier in 3 Minuten zusammenfassen, sondern vielleicht nur kurz erzählen, was da passiert ist und warum das, ich würde sagen, lesenswert ist, aber warum jedenfalls eine Zusammenfassung lesenswert ist. Und zwar ist es so, für die, die es nicht wissen, der Deutsche Juristentag, das ist so eine ganz honorige alte, ein Verein eigentlich, und in der macht auch Präsenzveranstaltungen, ich glaube alle 2 Jahre. Dieses Jahr in Erfurt im September. Und der arbeitet in Abteilungen, so heißt das. Und in der Regel sind das fachliche. Arbeitsrecht, weiß ich nicht, Wirtschaftsrecht, Strafrecht und so weiter. Und dieses Jahr gibt es auch eine Juristenausbildung. Dass das Juristen sind, zeigt schon so ein bisschen, wie alt dieser Verein ist.
Hm. Schön.
Es sind aber auch Juristinnen da, kann ich berichten. Und auch herzlich willkommen. Dazu gibt es immer ein Gutachten, das erscheint ein halbes Jahr vorher und ist so eine ganz grundlegende Befassung damit. Und mein bescheidener Eindruck ist, das ist schon eine gewisse Ehre, wenn man auserkoren wird, das Gutachten zum DAT zu einer Sache zu schreiben. Dann gibt man sich also besonders viel Mühe, dieses Thema ganz grundlegend aufzuarbeiten und umfassend. Entsprechend ist es dann auch relativ lang. dass Ausbildung wichtig ist, könnte man ja meinen. Immerhin ist das ein relativ strikter, eine relativ strikte Zulassungsvoraussetzung, wenn man juristische Berufe ergreifen möchte. Aber dieser Deutsche Juristentag befasst sich jetzt das erste Mal seit 36 Jahren wieder damit. Ich konnte es auch nicht so richtig glauben,
also
muss ich sagen.
Also 1990 das letzte Mal.
Ja, und davor 1970. Und das war es dann auch seit dem Krieg. Also sozusagen ein Ort, der sich als das Forum für alle, die Jura irgendwie Rechtswissenschaft bearbeiten, versteht. Ja, also da sieht man, das kommt nicht so oft vor und darum ist es umso wichtiger, dass es jetzt vorkommt. Und dieses Gutachten, das ist sozusagen der Aufhänger, das ist jetzt gerade erschienen, das ist Open Access verfügbar, Link in den Shownotes natürlich. Es gibt auch ein kurzes Fazit und die zentralen Thesen. Das hat geschrieben Julian Krüper, der ist Professor an der Ruhr-Uni in Bochum und ich würde sagen, neben Barbara Dauner-Lieb und einigen anderen, ohne dass ich da jetzt eine Wertung vornehmen möchte, so eine der Personen, die die Fachdidaktik der Rechtswissenschaft ganz, ganz doll geprägt hat. Er ist auch Vorsitzender der Gesellschaft für die Didaktik der Rechtswissenschaft und ein netter Typ, kann man nicht anders sagen. Und der hat jetzt dieses Gutachten verfasst. Disclaimer vorab, der hat das mit qualitativen Interviews gemacht und 14 Leute befragt in verschiedenen Clustern und einer davon war ich. Große Ehre für mich. Herzlichen Dank, lieber Julian. Hat mich sehr gefreut.
Wusste ich gar nicht bis gerade. Interessant.
Ja, kannst du mal sehen. Cool. Und das mit nur einem Examen,
Mann.
Oder? und da durfte ich sozusagen dann zu dem, was mein Fachbereich ist, was sagen und ein paar meiner, ich habe mich nicht zurückgehalten, kann man wirklich nicht sagen, ein paar einzelne meiner Aussagen haben sich tatsächlich auch am Ende noch in dem Gutachten gefunden. Was für mich ein Indiz dafür ist, dass eben auch der Autor sich auf keinen Fall zurückgehalten hat. Und das, finde ich, macht das dann lesenswert. Also es ist nichts geschönt, es ist wissenschaftlich fundiert und auch sachlich, aber sehr, sehr deutlich. Die Diagnosen, die sind eigentlich nicht so richtig bahnbrechend, aber sie in dieser dichten Folge nochmal zu lesen, lässt einen da schon so ein bisschen fassungslos sitzen, muss ich sagen. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor, zum Beispiel diese Fixierung aufs Staatsexamen. Das ist der einzige Punkt, wo ein kleines bisschen unsachlich wird. Da ist die Formulierung, glaube ich, bis hin zum Fetisch. Aber es ist einfach auch wahr. Die ist sehr krass. Diese ganze Reformdebatte, die ist in unserer Disziplin geschlossen. Also die Hochschuldidaktik ist ein Wissenschaftsbereich. Ja, und wir ignorieren den einfach und sagen, wir können das selber. Man stellt sich das mal andersrum vor. Ja, weiß ich nicht, die Maschinenbauer,
die
sagen sich, ja, das Jura, das machen wir selber mit. Ja. Kann ja so schwer nicht sein.
Ja. Ja.
Also das ist kurios und wird da sehr schön dargestellt. Es ist immer sehr krisenorientiert und zwar aus beiden Richtungen. Ne? Die einen sagen, das ist der eine Qualitätsstandard, wenn wir den jetzt reißen, dann ist die Juristerei in Deutschland für immer verloren und die anderen sagen, das macht Studenten krank und Studentinnen irgendwie, das ist alles ganz, ganz furchtbar und jetzt muss aber sofort. Es gibt nicht so eine kontinuierliche Reformdebatte oder irgendeine Versachlichung oder so, es ist immer so sehr polarisierend, krisenorientiert. Stellt er schön dar und besonders schön finde ich, das habe ich mir aufgeschrieben, die didaktische Enteignung der Fakultäten. Dadurch, dass das Staatsexamen diesen dollen Backlash-Effekt hat.
Ja.
Ja, im Prinzip ab Tag 1 sagen uns ja alle, examensrelevant, Achtung jetzt. Und die Freiheit der Lehre, die so gerne in Anspruch genommen wird, die wird genauso gerne aufgegeben, wenn es um die Frage geht, ob man vielleicht mal von der Prüfungsgegenständeverordnung ein bisschen abweichen könnte im Grundstudium.
Mhm.
Also total, total interessant. Und dann geht er aber auch auf die Strukturprobleme ein. Auch da ein nettes Zitat, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es ist ungefähr so verantwortungsvolle Verantwortungslosigkeit. Also jeder ist für irgendwas zuständig, ja, der Bund für das deutsche Richtergesetz, die Landesparlamente für die Juristenausbildungsgesetze, dann gibt es den Koordinierungsausschuss der Justizministerkonferenz, dann gibt es die Landesjustiz, jeder macht irgendwas, alle sind auch irgendwo für zuständig.
Mhm.
Aber wenn man was verändern will, dann ist immer die Person, mit der man gerade spricht oder die Institution auf jeden Fall nicht zuständig.
Ja.
Und das führt im Prinzip dazu, dass diese Akteursvielfalt und diese ungelösten Konflikte irgendwie so zu dieser Dysfunktionalität führen. Und er sagt halt, das muss man alles aufbrechen. und machen, was in der Didaktik eigentlich sinnvoll ist, nämlich von oben, also nicht von der Prüfungsgegenständeverordnung anfangen und das Curriculum zu basteln, sondern oben anfangen und sagen, dieses Leitbild, das wir im Moment haben, der Einheitsjurist mit Befähigung zum Richteramt, ja. Das ist erstens ein Anachronismus und zweitens auch nicht mehr wahr.
Klar.
Das 50%
der Leute werden allein Rechtsanwälte.
Ja, und, ja. Und deutlich verkürzt auch, also oder einfach nicht verkürzt, sondern einfach sehr abstrakt. Also was bedeutet das? Und darum sagt er, man müsste, und das ist eigentlich die erste These, es müsste unter Federführung des BMJ einen Leitbildprozess geben. Was sollen JuristInnen eigentlich können? Und daraus leiten wir ab, welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen, hatten wir schon mal drüber gesprochen, also Kompetenzen im Sinne sozusagen dieser nicht fachlichen Eigenschaften, die Menschen im Studienverlauf erwerben können. Welche davon brauchen die? Und daraus leiten wir ab, was muss eigentlich geprüft werden? Und dann finden wir ein Curriculum, was zusammen mit dieser Prüfung auf dieses Ziel einzahlt. Mhm. Und dann gibt es aber auch Forderungen, die total naheliegen, wie empirische Ausbildungsforschung, didaktische Professionalisierung, ja, also dass man zum Beispiel in die Verträge mit ProfessorInnen reinschreibt, dass sie sich fortbilden müssen und auf dem Stand bleiben. Also man kann Menschen auf Lehrstühlen finden, die haben ihre letzte didaktische Fortbildung in der Assistentenzeit gemacht und die ist dann vielleicht 25 Jahre her. Da gibt es ganz, ganz viel davon. Stoffreduktion, ist ein Zitat von einer Tagung drin, die bei uns stattgefunden hat, Kill the Colibris. Also das Reduzieren auf das Wissen, was systemprägend und systemverständnisfördernd ist.
Aber und, Kolibris selten sind.
Genau, ja, genau. Okay. Die, wir können nicht jeden Kolibri drin lassen, ja. Dann wird es ewig lang und viel zu viel. Also ich würde sagen, wenn einen das interessiert, lest auf jeden Fall mal die Thesen, die finde ich total spannend. Bringt euch in die Diskussion auch ein. Am Deutschen Juristentag kann man auch als Studentin, Student, Doktorandin, Referendar teilnehmen, auch zu günstigen Preisen. Ich glaube, 30 € oder so kostet das dann. Und mein Gefühl wäre, wenn man die nicht hat, dann sollte man sich trotzdem mal melden und dann findet sich schon eine Lösung.
Knallerfrage, wann findet der denn statt? Ich finde es nämlich gerade nicht in unseren Shownotes.
Schreiben wir rein, am 16. bis 19. September, glaube ich.
Okay. Mhm.
Schreiben wir unten rein und blenden wir jetzt ein, hier oder hier irgendwo. An dieser Stelle vielen Dank an Jan, der das hier zusammenschneidet. Großartig. Ja, danke.
Dankeschön.
genau, also die Thesen und das Fazit auf jeden Fall lesenswert und wer sich dafür noch detaillierter interessiert, den Rest auch. Ich finde es super, dass sich jemand erstmal die Mühe macht und dann auch noch so umfassend arbeitet. Der einzige Vorwurf, den man, oder die einzige Kritik, die man haben könnte, ist, es waren halt qualitative Interviews, es war keine empirische Untersuchung, aber es gibt empirische Untersuchungen, zum Beispiel von der Bundesfachschaft, von der Initiative Jureform, die fallen alle katastrophal aus. Insofern ist es vielleicht auch ganz gut, dass man das jetzt nicht noch ein drittes Mal gemacht hat in 3 Jahren, sondern dass man gesagt hat, okay, wir gucken uns lieber an, was wir auf der qualitativen Ebene noch an Erkenntnis gewinnen können. So dass in dieser Diskussion, die dann hoffentlich in Erfurt stattfindet, alles zusammengeführt wird. Und der Deutsche Juristentag beschließt tatsächlich auch. Das heißt, da gibt es in diesen Thesen eben Beschlussvorlagen. Und darum kann man einen Unterschied machen, wenn man hinkommt. Wenn diese Thesen nämlich angenommen werden, dann ist das Beschlusslage des Deutschen Juristentages und hat ein gewisses Gewicht. Das ist natürlich wie immer in Politik kein Selbstläufer, aber schon eine starke Botschaft. Und ich finde, wenn man schon immer mal Erfurt sehen wollte oder sich für juristische Ausbildung interessiert, dann ist das time well spent, wenn man dahin geht und auch eine studentische Perspektive mit einbringt. Oh, das war jetzt aber, musste mal raus.
Bitte genau. Hinfahren. Also ich habe es mir angeguckt in der Form, wie das wahrscheinlich viele Leute machen werden. Ich habe es gegen ein LLM meiner Wahl geworfen und dann tatsächlich aber auch noch in die Datei selbst nachher reingeguckt und nochmal was nachgelesen, was mich besonders interessiert hatte. Und es hat eine gewisse genugtuende Funktion, sich da mal von so hoher und offizieller Stelle durchlesen zu können, was man vielleicht schon länger auch als Bauchgefühl hatte. Es ist dann wiederum unbefriedigend, wenn man denkt, naja gut, dadurch allein ändert sich auch nichts, aber man muss natürlich irgendwo auch erstmal anfangen.
Das ist, also im Moment gibt es ja ganz viele Initiativen, da fällt mir noch Access ein oder im Jureform der BRF Und wie das so ist mit Politik, ne? Man kann, also das hat ja auch alles was für sich, dass wir eben auf diese Weise funktionieren und nicht irgendjemand von oben sagt, so machen wir das jetzt.
Ja.
Aber andersrum, das braucht dann eben auch relativ viel Mühe und Zeit, damit sich was verändert. Aber ich habe das Gefühl, im Moment sind die Zeichen gut und auch während, das kann ich vielleicht noch, wenn ich aus dem Nähkästchen das sagen darf, auch in diesem Interview war das überhaupt nicht so, dass diese politische Komponente irgendeine Rolle spielte, sondern es ging ganz genau einfach nur um die Sache.
Mhm.
Und ich habe mich da überhaupt nicht genötigt gefühlt, irgendwie Wirkungen mitzudenken. Ich glaube, die Botschaft an sich ist einfach so stark, dass da niemand, also mit sachlichen Argumenten dann noch dagegen kommen, ist wirklich schwer.
Ja.
Und jetzt muss ich zeigen, was sich daraus ergibt. Übrigens interessant vielleicht auch noch zu wissen über Julian Krüper, der ist jetzt nicht so ein, er sieht es mir hoffentlich nach, falls er es hört, nicht so ein digitaler Typ und trotzdem innovativ. Und das finde ich total schön, weil das so ein bisschen auch meine Beobachtung ist. Also diese AI-Debatte, die wir gerade haben, die darf nicht darüber hinwegtäuschen oder Ersatz dafür werden, dass wir auch strukturell ein riesengroßes Problem haben.
Mhm.
Wir müssen natürlich Digital Literacy, haben wir letzte Folge darüber gesprochen, das ist wichtig, müssen wir auch machen, aber das darf kein Feigenblatt sein für das ganz grundlegende Problem, dass wir haben und sagen, da brauchen wir uns ja nicht mehr drum bemühen.
Ja.
Genau, deswegen, ja, ich fand es ganz großartig zu lesen. Schaut mal rein, lohnt sich auf jeden Fall.
Hessen führt den integrierten Jura-Bachelor ein. Nur ganz kurz als Info vielleicht, so in 30 Sekunden Spotlight. Wir haben jetzt eben schon viel über Bachelor und Staatsexamen und so weiter gesprochen, aber ich würde sagen, wir tun unserer Chronistenpflicht zumindest gut, wenn wir das hier nochmal dann kurz im Podcast erwähnt haben.
Ich finde, genau, ist eigentlich wieder so eine, hatten wir in der ersten Folge, glaube ich, schon eigentlich so eine Nicht-News. Ich finde, das Interessante daran ist, dass es immer noch nicht alle sind. Vielleicht zur Einordnung kurz, es geht um den integrierten Bachelor, ja, das heißt den man mehr oder weniger automatisch auf dem Weg zum Staatsexamen mitmacht. Nach allen Umfragen, die wir kennen, super wichtig, weil man nicht hinterher ohne Abschluss dasteht, wenn man im Staatsexamen durchfallen sollte. Was übrigens gar keine Schande ist, das passiert relativ vielen Menschen, das spricht nicht für das Prüfungsformat. Man kann eben mal eine schlechte Woche haben und dann steht man da und früher stand man da dann einfach ohne Abschluss nach 4, 5 Jahren Studium. Es geht also um den integrierten Bachelor. Da ist dann meist die Schwerpunktbereich Seminararbeit, die Bachelorarbeit. Man bekommt den so und hat dann eben einen Abschluss. Und ich glaube, mittlerweile haben 8, 9, 10 Bundesländer sowas eingeführt. Manche zielen sich immer noch. Man steht daneben und wundert sich, warum das so ist.
Ja.
Weil ja also alle Evaluationen zum Bologna-Prozess, wo wir ja eben von diesen langen Studienzeiten auf 3 und dann 2 Jahre zurückgegangen sind, zeigen, dass es didaktisch sinnvoll, das ist für die mentale Gesundheit der Studierenden sinnvoll, das ist für die Anschlussfähigkeit, interdisziplinären Austausch, egal welche Metrik, alles ist immer gut, wir machen es nicht. Aber schön, dass Hessen es jetzt mittlerweile macht. Ich finde, an vielen anderen Stellen sind die immer relativ weit vorn mit dabei.
Finde ich auch.
Dass sie jetzt da bei der Ausbildung sich so ein bisschen Zeit gelassen haben. Naja, manchmal braucht die Einsicht einen Moment, wollen wir hoffen, dass es dann jetzt bei den anderen auch langsam zur Erkenntnis kommt und bald Studierende, egal wo sie denn sind, dann nach 3, 4 Jahren ihren ersten Abschluss haben und dann danach mit dem Examen nachlegen können.
Ja.
Genau.
Mir fällt keine Überleitung ein, deswegen ganz stumpf. An der Stelle Episode 17 von IMR wollte ich mal kurz pluggen an dieser Stelle im Podcast. Wir sind gerade bei über 360.
Ich muss auch gestehen, da war ich noch kein Hörer.
Schau.
Deswegen erzählst du mir jetzt auch was Neues.
Das ist schön, aber im Vergleich zu damals wird es wahrscheinlich vielen Leuten so gehen, weil ich glaube, damals hatte der Podcast so 80 Abonnenten oder sowas. Müsste ich mal irgendwo, vielleicht kann ich das nachgucken in meinen historischen Daten. Also pro Folge hören es immer mehrere tausend Leute. Ich sag mal keine genauen Zahlen, aber sehr, sehr viele. Ja.
Pro Folge.
Also der
also
passive
wesentlich
Pool
mehr
ist
Abos
deutlich.
Wahrscheinlich,
genau, der passive Pool ist deutlich größer, wenn du so bei Spotify reinguckst oder so, weil natürlich nicht jeder jede Folge hört. Also früher hat meine Mutter jede Folge gehört, aber selbst die macht das nicht mehr.
Ich hoffe, diese hier hört sie.
Liebe Grüße. Ich glaube, mit Video haben wir eine Chance.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Folge 17. Und zwar komme ich drauf, weil ich diese Woche beim Mittagessen saß und jemand fragte mich, was deine Lieblingspodcast-Folge? Und ich wollte nicht so eine diplomatische Antwort geben und ich habe ein paar Folgen, die natürlich besonders viel Spaß gemacht haben. Vielleicht, weil irgendwie die Leute drumherum besonders interessant waren oder so. Aber wenn ich so wirklich eine pinpointen müsste, und ich hoffe, Barbara Donner-Lieb sieht mir das auch nach, weil die Folgen mit ihr waren natürlich auch alle sehr, sehr toll und ich freue mich auch noch auf viele weitere, dann ist das Folge 17. Folge 17 ist mit einer Juristin, die kaum jemand kennt. Eva Maria Balser heißt die Professorin.
Sagte mir auch nichts.
Die kennt niemand. Aus der Schweiz. Hatte damals eine Kollegin von mir am Lehrstuhl an der Uni Köln irgendwie Kontakt mit und nachher stellte sie dann den Kontakt für den Podcast her. Und diese Frau, also hört man die Podcast-Folge rein, seht es mir nach. Damals haben wir das per Telefon aufgezeichnet. Ich glaube, das ist die einzige Podcast-Folge auch noch ausgerechnet, die wirklich nicht so eine gute Audioqualität hat. Aber naja, wie das immer so ist. Manchmal muss der Inhalt helfen. Die macht Verfassungsgebung in Krisenstaaten. Sprich, du hast irgendwo Krieg, okay. Ja, Bürgerkrieg oder ähnliches.
Regime Change und danach
soll es aber wieder ein bisschen demokratischer werden. Also nicht demokratische Sachen würde sie jetzt nicht beraten. Deswegen fährt sie dann dahin und dann wird sie gefragt, so und jetzt haben wir hier gewisse Stabilität, wir haben gewisse Meinungsführer von verschiedenen Gruppierungen, wir haben ganz viel Politik, wir haben noch viel mehr Historie und wir brauchen jetzt aber irgendwie eine Verfassung für die Zukunft. Und da gibt es natürlich so Best Practices, was so funktioniert und was vielleicht in den USA funktioniert und das ist aber ein sehr anderes Modell als in den meisten europäischen Nationen und da gibt es aber auch kein besser und schlechter, aber da gibt es natürlich passender und weniger passend auf diese konkrete Situation und das beschreibt sie in dem Podcast. Und das ist erstmal total krass, sowas zu machen. Und mein Gänsehautmoment war, da weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, ich weiß noch, wo ich saß, als ich die Antwort auf die Frage gehört habe, habe ich sie am Ende des Podcasts gefragt, ja, jetzt fahren Sie dahin, schreiben die Verfassung etc., wie groß ist denn Ihr Team? Und es muss ja ein wahnsinniger Aufwand sein.
Ja, wenn man sich hier an unsere Konferenzen zum Grundgesetz erinnert, ne, das waren ja schon viele hundert Leute, die damit gearbeitet haben.
Und dann sagt sie auf feinstem Spielzeitdeutsch, was ich nicht nachmachen kann, ja, das sind meistens mein Kollege und ich.
Ja, krass.
Und dann denkst du so, upsi, ja.
Und man vertut sich ja immer, aber wie, also das hat ja Einfluss auf die Leben von wahrscheinlich hunderten Millionen Menschen.
Ja.
Häufig sind solche Krisen ja dann auch immer noch irgendwie in Ländern, die relativ bevölkerungsreich sind.
Ja, so ist
krass.
Es.
Krass.
Ja. Und das macht die und die kennt fast niemand und deswegen ist es eine meiner liebsten Folgen und deswegen dachte ich, wenn wir die hier mal, wenn das jetzt mehr Abrufe hat in der nächsten Zeit, dann weiß ich warum, das würde mich freuen.
Ich frage in zwei Wochen nach, ich bin gespannt, ob das hier Gehör findet. Ich werde es jedenfalls hören, also ist auch mal was ganz anderes einfach.
Ja,
ne? Richtig cool.
Ja.
Okay, das nächste Thema ist auch von dir, AI-Slop und Gerichte.
Ja.
Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass eines unserer Themen von Reddit kommt.
Das kommt ein bisschen von Reddit. Um ehrlich zu sein, brauchte ich eine Quelle für etwas, was mir anekdotisch eine Richterin erzählt hat. Und ich habe der Richterin versprochen, sie hier nicht zu zitieren. Und dann habe ich das gegoogelt und habe gefunden, dass jemand sich auf Reddit schon mal ähnliche Gedanken gemacht hat.
Ach.
Und das Problem ist, dass Individualverfassungsbeschwerden und im Verwaltungsrecht, da hast du ja nie einen Anwaltszwang. Und es gibt einfach viele Menschen, auch aus bestimmten politischen Ecken, kann man jetzt so ein bisschen vermuten, die hergehen und bei ChatGPT jetzt sagen, schreib mir mal eine Individualverfassungsbeschwerde. Oh. Und während du das in dem Case häufig als Richter dann noch mit einer Zulässigkeitsprüfung verneinen kannst, da tiefer einzusteigen, weil die meisten dann einfach unzulässig sind, hast du beim Verwaltungsgericht andere Probleme und musst dich dann da mit sehr langen Schriftsätzen auseinandersetzen, die teils sogar ganz gut sind, aber irgendwie dann doch nicht so richtig juristisch. Ne? Jeder kennt diese Probleme. Erst recht natürlich, wenn noch jemand mit einem nicht juristischen Background das dann auch promptet und so weiter. Und da könnte man sich vorstellen, zum einen, dass das gerade schon, wenn die Justiz, bleiben wir mal bei dem Verwaltungsgerichtsbeispiel, wenn die Justiz nicht genügend KI selber zur Verfügung hat, um da zumindest irgendwie zu strukturieren und unterstützend zu agieren. Ich rede hier nicht vom Robo-Judge oder ähnlichem. Ja,
bitte nicht.
Dass das schwierig wird, einfach, weil das einfach eine große Masse wird. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann und die ersten Anzeichen dafür sehen wir ja schon in so Fluggastrechteverfahren auch, könnte es auch sein, dass von juristischer Seite, also von Juristen selbst, mit KI-Unterstützung zu einer Überlastung der Gerichte kommt, wenn einfach die Schriftsätze immer länger werden und wenn auch wegen allem Möglichen nochmal extra geschrieben wird und so weiter. Und wenn die Justiz da nicht entsprechend auch aufgestellt ist, mit entweder genug Manpower und idealerweise aber genug Man und Woman natürlich Power und Technologie, die sie unterstützend
wahrscheinlich auch Regulatorik
einsetzen kann und vielleicht auch Regulatorik, ja, dann kriegen wir da ein Problem. Und das wollte ich einfach mal kurz flaggen. Ich habe gar nicht so sehr die Lösung, aber ich glaube, das wird eher schlimmer als besser werden.
Und das ist dann so die Kategorie, warum die BRD GmbH hier schon gar nicht zuständig ist? Oder was sind das so für...
Ja, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen. Natürlich, wenn du über ein paar Jahre einen Podcast machst, hast du solche Mails auch schon mal im Postfach. Aber ich habe halt eben nicht die Pflicht, wie jeder Richter, mich da jetzt auch für den Rechtsstaat mit zu befassen.
Ja, jedenfalls, wenn es mal einer dann ins Verfahren reingeschafft hat, dann kann er auch danach das einfach ausufern.
Ja.
Und es ist ja jetzt wirklich einfach sehr, sehr einfach geworden, riesige Mengen halbwegs plausibel klingenden Textes zu produzieren. Ja. Ich erinnere mich noch an die Dieselzeiten, also diese 2-3-Mann-Kanzleien, ja, meist Mann-Kanzleien, dann irgendwie hunderte Seiten Zeitungsartikel kopiert haben und irgendwo ganz hinten drin versucht haben, noch die eine relevante Information zu verstecken, damit irgendwie die am Menschen bei Gericht oder auf der Gegenseite das dann hoffentlich übersehen. Das ist natürlich jetzt alles ein Vielfaches einfacher geworden und man wundert sich, dass es die Diskussion um den strukturierten Parteivortrag noch gibt. Nicht wahr? Aber das wäre wahrscheinlich ja auch was dann wieder in den Verfahren ohne Anwaltszwang wieder schwieriger umzusetzen ist.
So ist es.
Aber ich glaube, da gibt es viel zu lernen. Habe ich jedenfalls viel gelernt zu dieser ganzen Thematik, als ich die Future of Justice Studie gelesen habe, die, glaube ich, vor 2-3-4 Jahren, verlinken wir unten, erschienen ist. Da hat sich wieder Dirk, ich erwähne ihn jetzt in jeder Folge, zusammen mit BCG damals Gedanken drum gemacht, oder nicht Gedanken drum gemacht, sondern Best Practices gesammelt, international. Und da muss man leider sagen, während die Briten das erkannt haben und ich glaube eine Milliarde Pfund in ihr Rechtssystem investiert haben, haben wir das irgendwie bisher noch nicht erkannt. Und Länder an allen Seiten haben uns da einiges voraus. Ich glaube, da, wenn man dann noch die Demografie dazu ansieht, ne, sind es 30% oder so der Richterinnen und Richter, die in den nächsten 6-7 Jahren in Ruhestand gehen. Und gerade im Osten des Landes ist das, glaube ich, nochmal besonders doll, weil da ja eben in den nach der Wende relativ viel gleichzeitig eingestellt wurde.
Ja klar, und die jetzt gerade alle zusammen.
Genau, das ist dieser Lehrerzimmer-Effekt, ne? Alle gleichzeitig eingestellt, alle gleichzeitig austauschen und das wird dann eben schwierig.
Ja.
Deswegen glaube ich, da ist der Handlungsdruck eigentlich hoch wie nie. Gleichzeitig hat man das Gefühl, irgendwie die Bereitschaft oder Sense of Urgency noch nicht recht angekommen. Vielleicht wirkt es, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle.
Ja, und für Hintergrundgespräche gerne mal Kontakt aufnehmen. vielleicht haben wir da eine Idee. Descript an der Fernuni Hagen befindet sich gerade im Test.
Genau, das ist einfach nur zum runden Abschluss, hat sich das ja hier so ein bisschen eingebürgert, dass wir immer schöne Dinge erzählen, die uns so widerfahren sind. Und erstmal der Umstand an sich freut mich natürlich. Weil ich mich immer freue, wenn das jemand ausprobiert. Wer da übrigens noch Interesse dran hat, immer gerne einfach schreiben. Wenn man sagt, an meiner Fakultät gibt es das noch nicht, aber ich habe eine Idee, Studiendekan, Studiendekanin oder so. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir sind ja immer so ein bisschen kritisch, was heißt wir, viele sind so ein bisschen kritisch, was die Verwaltungen von juristischen Fakultäten angeht.
Mhm.
Weil da nicht immer so eine, um es mal positiv zu formulieren, da ist jetzt nicht immer der größte Wunsch nach Veränderung spürbar.
Startup-Feeling.
Genau, aber da möchte ich mal sagen, ich hatte die Fernuni Hagen, muss ich zu meiner Schande gestehen, nie so richtig auf dem Schirm. Aber ich habe jetzt gelernt, nicht nur haben die 10.000 Studis.
Jesus.
Man kann da Bachelor studieren, man kann da Staatsexamen studieren. Die sind durchschnittlich schon deutlich älter, meist berufstätig.
Mhm.
Aber immerhin 10.000. Und ich habe außer der Bucerius Law School natürlich, das muss ich sagen. Nein, Quatsch. Ich habe wenig andere Fakultäten erlebt, die so organisiert sind.
Okay.
Also wir sind da angekommen und liebe Grüße an dich, Martin. Ich bin so professionell in Empfang genommen worden, als wir sozusagen mit unserem Pitch da kamen und sagten, Folgendes haben wir uns überlegt, wie wäre es denn? Schaut euch das doch mal an. Dann kam zurück, ja, also natürlich haben wir einen Prozess für Softwarebeschaffung. Mhm. Natürlich gibt es da auch spezielle Budgets dafür. Der Prozess läuft bei uns immer wie folgt ab. Wir müssen das alles testen, evaluieren. Wir machen immer nur kurze Verträge, damit wir uns nicht an irgendwas binden. Das wird immer ausgeschrieben. So und so läuft das. Für die Testphasen organisiere ich das wie folgt. Also da merkt man einfach, die müssen ihre Prozesse im Griff haben, weil man nämlich sonst mit 10.000 Studis einfach, da geht einem ja alles unter, wenn man nicht aufpasst. Ich weiß noch, irgendwie vor ein paar Wochen schrieb er dann, ja, ich bin gerade etwas unter Wasser, weil ich muss irgendwie 7.000 Prüfungen abnehmen. Und ich dachte nur, wow, da wäre ich auch unter Wasser. Das fand ich war irgendwie ein ganz schönes Erlebnis, auch das Examensvorbereitungsprogramm. Da war die Kollegin, die das betreut, bei unserer Examensvorbereitungstagung und die hat das eben auch erzählt, wie die das machen. Ganz, ganz cool zu sehen, dass es so ein, ich würde sagen, das ist so ein Hidden Champion irgendwie, weil man immer so war in meiner Studienzeit irgendwie gar nicht so präsent.
Nimmt man nicht so wahr, ne?
Aber wirklich, ich würde sagen, in ganz vielen Bereichen vorbildlich und unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir diesen strengen Prozess überstehen und es am Ende eine Campus-Lizenz für 10.000 Studis gibt. Das wäre ganz großartig. Aber selbst also dieser Prozess, das mal zu sehen und zu lernen auch, also da kann ich auch ganz viel mit an die Law School nehmen und ich erzähle das jetzt überall. Wahrscheinlich klingeln bei den Kollegen in Hagen dann die Telefone und wollen sie auch mal hören, wie es so geht. Es war ein ganz schönes Erlebnis und das wollte ich einfach nur kurz teilen. Gar nicht so richtig was wir damit jetzt besprechen können. Aber vielleicht ist es ja auch manchmal nett, wenn wir einfach mal schöne Sachen erzählen.
Finde ich auch. Und wenn ihr uns schöne Sachen erzählen wollt, dann ab damit in die Kommentare oder zu Sven oder mir auf LinkedIn. Und ich danke dir mal wieder, dass du heute dabei warst. Hat mir immer Freude gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Abos, Hypes, Kommentare und sehen uns in 2 Wochen wieder.
Ciao, danke.
Ciao. Ciao, ciao.